Volker Kutscher, Sie sind möglicherweise zurzeit Deutschlands bekanntester Krimi-Schriftsteller. Das liegt zum einen daran, dass Sie viele Bücher verkaufen. Seit über 10 Jahren haben Sie Erfolg mit den Romanen um Ihre Krimi-Hauptfigur Gerion Rath. Zum anderen aber natürlich liegt es auch daran, dass diese Krimis nun verfilmt wurden und weiterhin werden. Ihr erster Rath-Roman, Der nasse Fisch, war die Vorlage für die Fernsehserie Babylon Berlin. Die nächsten Staffeln werden gerade gedreht. Es ist die teuerste deutsche Fernsehproduktion aller Zeiten. Der Roman spielt im Jahr 1929 und Berlin darf sich dabei von seiner glamourösesten, verruchtesten und auch lebenshungrigsten Seite zeigen. Und das hat Berlin Ihnen zu verdanken. Ist Ihnen schon die Ehrenbürgerwürde angetragen worden?
Nein, bislang nicht. Aber tatsächlich habe ich vor einiger Zeit, ich weiß nicht, wie es sich genau nennt, die Ehrenmitgliedschaft der Berliner Polizei verliehen bekommen, weil ich ja auch öfter in der Polizeihistorischen Sammlung recherchiert habe und ab und zu auch noch recherchiere. Und die haben mir sehr geholfen. Die Sammlung ist ja auch aufgebaut worden von ehrenamtlich arbeitenden, historisch interessierten Berliner Polizisten. Und ja, da habe ich vor einiger Zeit gelesen und da hat man mir eine kleine Urkunde verliehen. Das fand ich sehr, sehr rührend und hat mich sehr gefreut.
Sie sind auf jeden Fall ein gern gesehener Gast in Berlin, nehme ich an, spätestens seit dieser Romanreihe.
Ich glaube schon. Man weiß es ja nie so genau, wenn man Taxi fährt, ob man so gern gesehen ist in der Stadt oder so. Nein, aber klar, also Spaß beiseite. Ich bin, glaube ich, habe ich aber nie hier, seit ich Berlin besuche, auch immer irgendwie willkommen gefühlt, obwohl ich Rheinländer bin und seit lang die Graffiti Rheinländer raus an den Wänden hier prangte, 99, als der Regierungsumzug gerade aktuell war. Aber ich habe mich hier immer willkommen und auch zu Hause gefühlt tatsächlich. Warum auch immer, vielleicht gibt es da doch Parallelen, Rheinland, Rheinpreußen und Preußen. Berlin war immer so ein Heimatgefühl tatsächlich.
Wenn es jetzt tatsächlich Leute geben sollte, die ihre Figur Gerion Rath und die Serie Babylon Berlin noch nicht kennen, wie würden Sie die Geschichte zusammenfassen?
Ja, es geht in der Geschichte letzten Endes im großen Bogen darum, nicht nur Gerion Rath, mein Kommissar, also ein Mitglied der Berliner Polizei dann eben auch, zu begleiten, sondern auch viele andere Figuren von der Weimarer Republik vom Jahr 1929, wo die Fernsehserie ja genau wie die Romanreihe auch startet, bis über das Jahr 33 hinaus, bis ins Dritte Reich hinein und zu schauen, was macht das mit unterschiedlich ja, veranlagten Menschen und Charakteren und so weiter. Das ist so der große Bogen, den ich habe. Jeder Roman hat dann auch seinen eigenen, auch durchaus abgeschlossenen Kriminalfall. Also das ist sozusagen der Kriminalroman-Aspekt. Aber wesentlich ist darüber hinaus eben auch vieles andere. Das Erleben des Alltags, das Entwickeln der Figuren durch die Romanhandlung, aber auch durch diesen historischen Background, weil da ändert sich ja auch einiges in Deutschland in diesen Jahren. Und das ist für mich definitiv auch ein mindestens genauso wichtiger Aspekt wie die Kriminalhandlung.
Man hat den Eindruck, Entschuldigung, wenn ich Sie da direkt unterbreche, wenn man die Bücher liest, dass die Kriminalfälle, die eigentlichen, immer mehr zurücktreten zugunsten der gesellschaftlichen Stimmung bzw. der politischen Entwicklung.
Das wird ja auch durchaus immer wichtiger, drängt sich sozusagen immer mehr in den Vordergrund. Das ist sozusagen von selbst geschehen. Das war gar nicht unbedingt so ein Masterplan, das genau so zu machen. Aber die politischen Aspekte werden von Roman zu Roman wichtiger. Ich habe es im zweiten Band, Der stumme Tote, jetzt gerade ja verfilmt wird, dann, was mich auch sehr freut, dass es weitergeht. Das ist eigentlich der unpolitischste Band, den ich geschrieben habe. Da geht es um Tonfilm, Stummfilm. Im Hintergrund wird dann irgendwann die Horst-Wessel-Beerdigung ist da Thema. Aber es ist eben genau in der Art und Weise Thema, dass Gerion Rath, der da zur Beerdigung gehen soll, die eine große politische Demonstration war, Nazis gegen Kommunisten, dass er sich eben davor drückt und seinen Assistenten hinschickt und weil er sich eben nicht für Politik interessiert. Das war aber auch für mich so ungefähr die letzte Möglichkeit, nochmal zu zeigen, dass Politik nicht immer die Hauptrolle spielt im Leben der Menschen, weil danach in den Jahren die Verhältnisse einfach auch viel politischer wurden. Da haben sich Dinge in der Politik geändert an einem Streifen. Und da kann selbst ein Mensch wie Gerion Rath, der sich für unpolitisch hält, den ich auch bewusst so angelegt habe, dass er nicht so ganz der Charakterfesteste ist und auch nicht so den besten politischen Kompass hat. Ja, auch er kann sich dem nicht wirklich entziehen. Er versucht es zwar, er versucht es auch typisch rheinisch. Er ist Rheinländer, er ist Kölner, der auch zunächst unfreiwillig nach Berlin gekommen ist, wie viele damals von Bonn nach Berlin gekommen sind im Rahmen des Regierungsumzuges. Und er akklimatisiert sich aber ziemlich schnell. Er passt schon zu der Stadt und
Ist er ein angepasster, also insofern typischer, exemplarischer Protagonist seiner Zeit?
Ich hasse exemplarische Protagonisten und überhaupt exemplarische Erzählen und versuche das möglichst zu vermeiden und ein bisschen Klischees so durchaus zu nutzen. Die sind ja vor allen Dingen bekannt, Klischees, das heißt ja in den Köpfen der Menschen sind diese Vorurteile schon vorhanden. Die haben ja durchaus auch mal einen wahren Kern, aber ich versuche es immer schon so ein bisschen auch gegen den Strich zu bürsten, diese Dinge. Ja, und deswegen, er ist kein exemplarischer Mensch seiner Zeit. Er hat einige Dinge, die sind bestimmt typisch. Er ist Jahrgang 1899 und sein Frauenbild, er ist schon offen für Charlie, seine große Liebe, die sehr emanzipiert ist. Das gesteht er ihr zu, findet er auch irgendwie gut an ihr. Aber das im praktischen Leben umzusetzen, ihre Wünsche, erstmal keine Kinder berufstätig und so, ist es dann doch wieder ein bisschen schwieriger. Ansonsten ist er vielleicht ja, ein typischer Rheinländer, dass er, da greift so ein bisschen das Klischee, sich so ein bisschen ja, die Bälle flach zu halten, sich so ein bisschen durchzuwursteln und irgendwie nach dem rheinischen Motto, hätten auch immer Jodje Jange, wir gucken mal, wie das läuft und so schlimm wird es schon nicht werden. Also gerade dann, als dann die Nazis an die Regierung kommen. Das haben allerdings auch viele seiner Zeitgenossen gedacht, was ja auch das normale Denken ist, wenn man das jetzt nicht total begrüßt, diesen Regierungswechsel, dass man denkt, ja, warte mal erstmal ab, jetzt erstmal Hitler ist jetzt erstmal nur Reichskanzler, wie vor ihm Steicher und von Papen und mein Gott, so lange haben die sich nun auch nicht gehalten. Kurze Halbwertszeiten damals. Mal gucken, in ein, zwei Monaten ist wahrscheinlich wieder der Nächste dran und gucken wir mal, wie es weitergeht. Dass mit dem 30. Januar 1933 das Dritte Reich begonnen hatte, wussten die Zeitgenossen nicht. Nicht einmal die Nazis waren sich da so ganz sicher. Die haben dann viel dafür getan, dass es dann so kam. Auch sehr brutal viel dafür getan, gerade Göring zum Beispiel. Aber sicher waren sie sich da noch lange nicht.
Sie haben mal gesagt, im Fokus dieser Reihe oder dieser Romane steht auch der Gedanke, dass es nicht hätte zwingend dazu kommen müssen, zu der Machtübernahme der Nazis. Nachdem Sie jetzt 10 Jahre mit der Figur und mit der Zeit Erfahrung gesammelt haben, steht die Überzeugung immer noch oder hat sich das auch ein Stück weit gewandelt und verändert?
Nee, das hat sich eher noch verfestigt. Also es ist ja mal sehr müßig, darüber zu reden, wie es hätte sein können. Aber dass es natürlich nicht so hätte laufen müssen. Wenn man so denken würde, dann würde man ja auch alles vorherbestimmt ansehen, so ganz fatalistisch und so von wegen, die Zukunft ist ohnehin vorbestimmt. Also kann ich auch die Hände in den Schoß legen, läuft ja alles eh so wie Gott oder wer auch immer das will. Das sehe ich anders. Also ich glaube, wir sind durchaus in der Lage, auch als Einzelne zumindest zu versuchen, die Zukunft irgendwie zu gestalten. Und das war bei den Zeitgenossen damals natürlich nicht anders. Die Zukunft war für sie offen. Und sie hätte auch anders laufen können. Viele hatten ja auch ganz andere Hoffnungen, meine Figuren zum Beispiel. Gerade Charlie zu nennen, hatte ganz andere Hoffnungen, auch für sich selber, auch beruflich. Alles Dinge, die sie dann im Dritten Reich nicht mehr umsetzen kann. Weil Frauen da doch eher wieder den Herd gehören und schön fürs Mutterkreuz Kinder gebären sollen, aber bitte nicht berufstätig und schon gar nicht als Juristin, als Anwältin, das war plötzlich alles nicht mehr möglich.
Ich frage deshalb, weil es ja gerade in den Geschichtsunterrichten immer wieder eine These war, dass die Weimarer Republik so schwach war, das ganze Parteiensystem so schwach war, dass es quasi irgendwann zusammenbrechen musste. Und da setzen Sie aber eigentlich was
ja,
dagegen.
Ja, ne? Das habe ich ja auch so gelernt. Und natürlich hatte die Republik einige Geburtsfehler und natürlich auch in sehr schwierigen Zeiten, auch wirtschaftlich schwierigen Zeiten, die aber gerade in den Jahren vor 1929 relativ stabil waren. Also nach der Inflation und nach der Währungsreform damals, als die Reichsmark eingeführt wurde, erstmal die Rentenmark, dann die Reichsmark, floss auch sehr viel Geld ins Land, sehr viel amerikanisches Geld, mit dem viel auch gerade in Berlin auch gebaut wurde und so weiter investiert wurde. Das auch wiederum das Problem war, dass es amerikanisches Geld war, weil das dann wiederum auch ganz schnell wieder rausgezogen wurde, als dann die Börse zusammenkrachte am Schwarzen Freitag 1929. Das waren aber alles Ereignisse, die natürlich nicht so vorauszusehen waren. Und viel gravierender oder mindestens ebenso gravierend wie der wirtschaftliche Zusammenbruch, der dann erfolgte, war ja auch, finde ich jedenfalls, der Tod von Gustav Stresemann, weil das eine Figur war, ein Mensch war, der definitiv auch große bürgerliche Kreise an die Republik und die Demokratie band, die eigentlich nicht unbedingt demokratisch dachten und eher so noch ein bisschen so den Kaiser sich eher zurückwünschten und der schaffte es, die auch zu integrieren. Und solche Menschen waren natürlich total wichtig. Auch Friedrich Ebert wäre wichtig gewesen, dann wäre Hindenburg nicht Reichspräsident geworden. Auch es gibt dann eine ganze Menge Dinge, die anders hätten passieren können. Ich finde, Geschichte ist immer so, natürlich auch große gesellschaftliche Umwälzungen und große Entwicklungen, die sich langsam anbahnen, die auch nicht so leicht umzukehren sind, die schon in eine gewisse Richtung dann sich bewegen, aber auch nicht so genau vorhersehbar sind, das auch nicht. Aber es im Wechselspiel aus diesen großen Dingen, aber auch kleinen, einfachen, ja, Entscheidungen oder Zufällen, die auch völlig anders hätten laufen können. Also vor ein paar Jahren hätten wir wahrscheinlich, jetzt um ein Beispiel aus der heutigen Zeit zu nennen, dass es Donald Trump US-Präsident wird, das war bis kurz vor der Wahl. Das haben das viele für unmöglich gehalten, niemals. Ist er jetzt aber. Zack, ja, man kann das nicht so vorhersehen. Und 1929 hätten mindestens ebenso viele auch nicht gedacht, dass Hitler irgendwann mal Reichskanzler wird.
Ihre Reihe, die trifft ja auch den heutigen Zeitgeist. Also, dass Sie 20er, 30er Jahre modern in Anführungszeichen werden und eine Renaissance erleben, das sieht man in Haarschnitten, in der Mode und teilweise auch in den politischen Ansichten. Wie ist bei Ihnen die Faszination für diese Zeit entstanden? Woher kommt es?
Das liegt schon lange zurück. Da war ich 8 Jahre alt ungefähr, als ich Erich Kästner gelesen habe zum ersten Mal. Das erste Buch war gar nicht der Emil, das war Pünktchen und Anton, aber auch eben ein Berlin-Buch, genau wie der Emil. Und ja, mich hat natürlich erstmal diese Geschichte fasziniert, diese Figuren, Anton Gast, so heißt er ja. Und ja, aber auch diese Welt, in der die beiden lebten, reich und arm. Und ja, ich bin ja so in den 70er Jahren aufgewachsen, bis noch in den 60ern, also und habe auch die Ende der 60er auch durchaus noch bewusst in Erinnerung, und diese Welt war gar nicht so weit entfernt von der Welt der 20er, 30er. Natürlich ging es uns damals in Deutschland materiell besser, auch gerade in Arbeiterkreisen. Also ich komme aus einer Arbeiterfamilie und da hatten wir nicht das Elend, was zum Beispiel Charlotte Ritter erdulden hat in der Fernsehserie. Ich konnte mich sehr gut in die Welt von Anton Gast hineinversetzen, dass er für seine kranke Mutter da spülte und kochte und Geld verdiente. Das war vorstellbar, definitiv. Diese Welt hat mich von Anfang an fasziniert. Bestimmt auch die Sprache Kästners, die ich auch bis heute sehr schätze, weil sie so schön eine gewisse Leichtigkeit mit sich bringt. Und ja, da bin ich bei Kästner, bin ich dann erstmal geblieben, habe dann später auch den Fabian gelesen, bin über den Fabian dann bei Döblin gelandet, bei Irmgard Keun, habe dann irgendwie die Literatur der neuen Sachlichkeit für mich entdeckt. Und die spielen ja nun fast alle auch in Berlin, wissen auch in Köln bei Irmgard Keun, aber alle Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre. Und diese Welt, die da beschrieben wird, hat mich immer fasziniert. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, so genau sagen, warum. Jedenfalls anfänglich nicht. Vielleicht auch ein bisschen ganz allgemein aus sich heraus. Die ganze Eleganz der Mode, der Autos, was auch immer da, und auch der Architektur, Bauhaus beginnt, so die klassische Moderne, Anfang der Moderne. Alles Dinge, die ich sehr mag, die ich ästhetisch sehr reizvoll finde. Aber ich glaube, so im Laufe der Jahre kam natürlich auch noch ein anderer Gedanke hinzu, weil diese Welt hat er ja irgendwann ein ziemlich drastisches Ende gefunden, nämlich durch das Dritte Reich. Und das ist tragisch, ganz einfach. Nicht nur wegen der vielen Millionen Toten, die später dann noch durch Krieg und Holocaust auch noch folgen sollten, sondern auch allein schon, was da alles abgewürgt wurde. Auch an Hoffnung, an Optimismus und an kultureller und wissenschaftlicher Vielfalt in Deutschland. Allein schon durch den Aderlass, den die Immigration und Ermordung der Juden dann mit sich gebracht habe. Davon hat sich Deutschland bis heute nicht erholt. Also, und das sind alles so Dinge, die mir natürlich zu denken gegeben haben, und die Beschäftigung mit dem Dritten Reich. Warum konnte das sich in einem doch zivilisierten Land wie Deutschland da etablieren? Das ist eine Frage, die mich auch als Historiker niemals so losgelassen hat, auf die es auch viele Antworten gibt, die durchaus alle sehr plausibel sind, wo man sehr viel nachvollziehen kann, wie es denn erfolgt ist, wie es denn so gekommen ist. Die Frage, warum, steht dennoch immer da und lässt sich nicht verscheuchen. Immer noch, aber warum? Aber warum? Ich verstehe es nicht bis ins Letzte. Und das ist auch ein Grund, warum ich diese Romane schreibe, weil ich dieser Frage nachspüren will, nicht geschichtswissenschaftlich, aber mit den Mitteln der Fiktion. Und das heißt, ich kann mich hineinversetzen in die Köpfe von fiktiven Menschen zwar, aber in die Köpfe von Menschen. Also das Mittel der Empathie spielt da eine ganz große Rolle. Dem eher nachfühlen. Also man kann Literatur ja nie auf einen Nenner bringen, sonst würde man keine dicken Bücher schreiben. Da würde man einfach ein kleines Thesenpapier schreiben. Und ja, ich versuche, diese Bücher so zu schreiben, also selber beim Schreiben, eben mit den Mitteln der Empathie, mit meinen Figuren durch diese Jahre zu gehen. Und mit dem Ziel natürlich, dass das wiederum bei der Leserschaft genauso ankommt und umgekehrt dann entsprechend beim Lesen so erfahren wird. Und ich glaube, dass man da schon ab und zu an einigen Stellen etwas nachdenklicher wird und auch vielleicht ein bisschen mehr verstehen lernt und sich wundert, wie es denn gekommen ist, Schritt für Schritt für Schritt.
Und Sie selber müssen ja auch reinkommen in die Köpfe von den Leuten? Also wie machen Sie das, wenn Sie so ein Buch oder so eine Geschichte vorbereiten? Ich denke, irgendwie hat man mal eine Idee, einmal für den Kriminalfall, aber dann, um gerade diese Mentalität, diese emotionale Seite zeitpassend beschreiben zu können, muss man ja auch sich da reinversetzen. Also Sie haben, was ich gelesen habe, sehr viel Tageszeitung gelesen. Ist das so der erste Schritt oder der erste Zugang, wenn Sie so eine Recherche starten?
Nee, der erste ist es eigentlich nicht, sondern eigentlich fast der letzte, bevor ich mit dem eigentlichen Schreiben loslege. Bevor ich mit der ganzen Reihe, mit dem ersten Roman auch angefangen habe, war der, mir die ganzen Romane, von denen ich eben gesprochen habe, mir die noch einmal vorzuknöpfen, die nochmal ganz gründlich zu lesen und zwar auch mit dem Hintergrund zu schauen, was ist denn da an Realität drin. Und da ist eine ganze Menge Realität drin, weil die neue Sachlichkeit ja auch angetreten war, um genau das zu tun, nah an der Wirklichkeit zu erzählen. Und wenn ich einen Roman starte, gibt es natürlich ein bisschen Spezialrecherche. Also in welchem Milieu bin ich unterwegs, dass ich da ein bisschen recherchiere. Aber auch konkret, ich mache es ja wirklich in Jahresschritten, in jedem Jahr einen Roman, um da die Schlagzahl so immer möglichst gleich zu halten, egal wie viel historisch Wichtiges in einem Jahr passiert. Und dann schaue ich mir das Jahr so ein bisschen an, nach groben Ereignissen, gerade in Berlin, lokale Ereignisse auch, was ist da so passiert, an historischen wichtigen oder auch nicht so wichtigen Dingen, die aber den Alltag der Leute bestimmt und auch vielleicht verändert haben. Und wenn ich dann nach und nach weiß, in welchen Wochen, Monaten ich meine Geschichte konkret ansiedeln werde, wenn das klar ist, erst dann greife ich mir, und wenn der Plot auch schon ein bisschen langsam entsteht, dann gehe ich in Westhafen immer traditionell, da ist die Zeitungsabteilung der Staatsbibliothek, setze mich da vor die Geräte, weil es ist immer alles auf Mikrofilm. Die Bände geben sie mir nicht, das bekommt man glaube ich nur, wenn man im Fernsehteam da reinkommt oder so. Auf jeden Fall, ich muss dann immer dann eben mit viereckigen Augen am Ende des Tages sitze ich dann da und schaue mir wirklich, also ich nicht alle Zeitungen, das geht natürlich nicht. Ich habe das angefangen damals, entweder die Vossische genommen oder das Berliner Tageblatt. Die Vossische ist 34 eingestellt worden, jetzt ist nur noch das Tageblatt übrig geblieben. Natürlich längst keine liberale Zeitung mehr. Aber das ist für mich dann sozusagen die entscheidende Zeitreise. Zu Republikzeiten noch viel mehr als jetzt, weil mit den gleichgeschalteten Zeitungen ist es ein bisschen schwieriger, der wirklichen Realität da auf den Zahn zu fühlen. Man merkt aber, was den Leuten da vermittelt werden soll, das eben auch. Und was man vor allen Dingen aber auch mitbekommt, was an Nachrichten da überhaupt wichtig war, was passiert ist. Also als kleines Beispiel jetzt im Roman Marlow. Spielt 35 im
Das ist jetzt der neueste Roman, der jetzt gerade erst rausgekommen ist, der siebte Band.
Da habe ich das Tageblatt gelesen, sehr gleichgeschaltet, was sehr, sehr eklig ist zu lesen, weil entweder das ist Verlautbarungsjournalismus, also jeder hohe Nazi darf da seinen Senf da unkritisch verkünden, oder auf der anderen Seite so ganz spießig idyllische Gartenlauben-Journalismus, so, wo einem auch richtig schlecht wird, aber eben nichts von wegen vierter Gewalt. Aber das nur am Rande. Aber trotzdem bekommt man damit, was passiert in der Stadt. Und ich wusste, dass es in dem Jahr, während der Funkausstellung, gab es einen großen Brand, ist eine ganze Messehalle abgebrannt, eine hölzerne. Das wusste ich, da gab es auch ein paar Tote. Und ich wusste auch, dass im selben Jahr auch der S-Bahn-Tunnel eingestürzt ist beim Bau. Also die Nord-Süd-S-Bahn wurde damals gebuddelt, die Annaher Bahnhof und dann den damaligen Stettiner Bahnhof verbinden sollte. Da gab es auch ganz viele Tote, das war aber drei Tage später. Und natürlich haben die Schlagzeilen sich dann abgelöst. Und diese Dinge überlagern natürlich auch dann politische Ereignisse. Weil was vor Ort passiert, das ist erstmal immer, gerade solche tragischen Dinge, wichtiger in den Köpfen. Schon deswegen ist es ganz wichtig, Tageszeitungen zu lesen, um da eben reinzukommen in das Zeitgefühl, was die Leute hatten, die damals diese Zeitungen gelesen haben. Ganz zu schweigen davon, dass man natürlich auch Informationen bekommt über die Werbeanzeigen, einfach weiß, wie teuer denn damals ein Hut, ein Anzug, ein Pfund Butter oder ein Auto oder was auch immer war. Oder alte Speisekarten, wie teuer eine Tasse Kaffee oder ein Glas Bier war.
Und was würden Sie sagen, was zeichnet das Lebensgefühl dieser Zeit aus? Weil ja jetzt auch immer wieder gesagt wird, ja, die 20er, 30er Jahre, das kommt jetzt alles wieder im Grunde. Das Lebensgefühl erinnert auch an die Zeit. Wie würden Sie das beschreiben? Sehen Sie das auch
ähnlich? Das halte ich für viel zu plump, da so ganz einfache Parallelen zu ziehen. Was uns vielleicht ein bisschen wieder eingeholt hat, ist ein Gefühl der Unsicherheit, das heute sich wieder breit macht. Aber wir leben in völlig anderen Zeiten. Das darf man nie vergessen. Uns geht es wirtschaftlich viel, 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 viel besser als den Leuten damals. Die Armut, die damals herrschte in Deutschland, können wir uns heute nicht vorstellen. Die herrscht heute in anderen Ländern. Das ist auch einer der Gründe für den großen Migrationsdruck. Aber das auch nur am Rande. Wir haben heute, die Probleme sind alle viel globaler. Also auch die Probleme sind globaler. Alles ist dadurch globaler geworden, was früher an nationalen Grenzen stattgefunden hat. Also uns geht es wirtschaftlich viel, viel, viel besser. Ich halte unsere bundesdeutsche Demokratie auch für stabiler als die Weimarer. Aber was wir schon merken, das ist, dass sie nicht unzerstörbar ist, dass sie nicht unangreifbar ist und dass sie nicht selbstverständlich ist. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen genau die Gefahr, dass wir sie für selbstverständlich halten. Also ich habe das auch bis vor wenigen Jahren noch irgendwie, und das ist eben so, das wird nie vergehen und wir müssen natürlich daran arbeiten, dass da die Parteien sich den Staat nicht zur Beute machen und so weiter, dass da irgendwie viele Dinge gibt es zu verbessern und so, gar keine Frage. Aber die vielbeschworene freiheitlich-demokratische Grundordnung als solche, so ein Begriff, den ich vorher immer so als leere Formel, aber das ist schon etwas, das auch durchaus nicht selbstverständlich ist und das ist eine Errungenschaft, die es zu bewahren gilt. Unabhängig von allen möglichen unterschiedlichen politischen Ansichten, die dann im Rahmen dieser freiheitlich-demokratischen Grundordnung hier zu Hause haben, die können total auch gegenläufig sein, aber das sollte Konsens sein und wir sollten auch erkennen, wie wichtig das ist. Und ich glaube, fürchte so ein bisschen, dass das verloren gegangen ist. Was auch ein bisschen an der sich ausbreitenden Geschichtsvergessenheit liegt, das nicht zu wissen. Also ich als Historiker finde es ja immer selbstverständlich, dass Geschichte eine sehr wichtige Angelegenheit ist. Viele Leute teilen diese Ansicht nicht, was ich nie verstehen kann, weil das muss sich doch klar machen, so wie wir heute leben, das hat eine Vorgeschichte, das ist nicht selbstverständlich, dass wir hier in Deutschland heute so leben, wie wir leben. Mit diesem Wohlstand, mit diesen Freiheiten und so weiter. In anderen Teilen der Welt ist das nicht so, in anderen Zeiten war das auch nicht so. Das wird einem durch Geschichte klar, solche Dinge. Und man kann auch ein bisschen daraus lernen, denke ich, dass man diese Fehler nicht nochmal macht, die in vergangenen Zeiten gemacht worden sind. Dass man bestimmte Worte vielleicht nicht benutzt, die eigentlich vergiftet sind, nämlich ganz bestimmte nicht demokratische Dinge meinen, die aus der Nazi-Ecke kommen, so Begriffe wie völkisch oder Lügenpresse, was auch immer da wieder inzwischen so versucht wird, salonfähig zu machen. Und das halte ich für sehr gefährlich, weil durch die Sprache sich das Denken verändert und durch das Denken ändert irgendwann auch das Handeln. Das kann man nicht einfach nur so abtun, lass die mal reden. Nee, man muss da schon zwischengrätschen und dazwischen gehen und sagen, nein, nicht, diese Worte gehen gar nicht, weil und so weiter und so weiter. Und dieses Bewusstsein fehlt oftmals und vor allem aber das Bewusstsein, dass die Art und Weise, wie wir leben, ist nicht selbstverständlich. Wir haben das dem Kampf und auch dem durchaus auch sind auch Leute dafür gestorben, vieler Menschen zu verdanken, dass wir so leben können, wie wir leben, dass wir diese Freiheiten haben. Und da hoffe ich mal, dass vielleicht so einige Ereignisse der jüngsten Zeit auch so ein bisschen wie ein Weckruf wirken, dass man das wieder mehr zu schätzen lernt und auch lernt, dass man da vielleicht durchaus auch ein bisschen kämpferischer herangehen kann, um das zu verteidigen und jedem auf die Finger klopft. Das sind ja nicht nur Rechtspopulisten, da gibt es eine ganze Menge andere Kräfte, die das nicht wollen. Einfach sagt, nein, stopp, so nicht.
Wie verändert es einen, wenn man sich so intensiv mit einer Zeit, mit einer Umbruchszeit beschäftigt, wie Sie, dem Übergang von den 20er in die 30er Jahre, denkt man dann nicht auch ständig bei den aktuellen Diskursen, oder nicht ständig, aber immer wieder, ja, das ist gefährlich, dieser schleichende Übergang und da muss man aufpassen, wird man da sozusagen zum notorischen Warner auch ein Stück weit?
Ja, ich versuche ja schon auch als Rheinländer nicht den Optimismus zu verlieren grundsätzlich. Also ja, es ist nicht schön, das mitzubekommen, wenn so kritiklos daher geredet wird, das System zum Beispiel. System war ein Nazi-Begriff für die Weimarer Zeit, für dieses angeblich verjudete System. Das war ein verächtlicher Ausdruck für die Demokratie. Wenn heute auch wieder davon gesprochen wird, auch durchaus mit dem Hintergedanken, die Demokratie an sich verächtlich zu machen, dann geht das nicht. Ganz einfach. Das ist ein Unding. Der Respekt sollte da sein. Wenn er nicht da ist, dann will derjenige, der das erzählt, auch irgendwas anderes. Und das ist dann nicht mehr im Rahmen unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Da muss man sehr, sehr aufpassen, dass diese ganzen wichtigen Säulen, die da sind, die Freiheiten, Redefreiheit, Pressefreiheit, Rechtsstaat, ganz wichtig, der ja auch zum Teil jüngst aufgeweicht wird durch Politikeraussagen. Wenn ich an dieses Gerichtsurteil da denke, das dann in NRW dann von einigen Seiten, sogar von Herrn Reul und von dem FDP-Minister, man hat sich aber darüber hinweggesetzt, über ein Gerichtsurteil. Das geht nicht. Man
kann, welches Gerichtsurteil meinst
du? Das war diese Abschiebung nach Tunesien, glaube ich, die nicht rechtens war, die trotzdem durchgezogen worden ist. Einen Tag bevor dann das Gerichtsurteil auf dem Tisch lag, wissenderweise. Und nachher der Versuch, das noch zu rechtfertigen. Man kann so ein Urteil anfechten. Ich bin auch nicht unbedingt der Meinung dann, aber das ist, darum geht es nicht. Es geht darum, die Regeln einzuhalten. Kein Politiker steht über dem Gesetz. Der Rechtsstaat ist sehr, sehr wichtig für unser Zusammenleben und ein wichtiger Baustein auch für unsere Demokratie, weil ohne Rechtsstaat funktioniert es nicht. Dann haben wir wieder Willkürherrschaft oder haben Anarchie wie im Mittelalter, der Stärkere haut drauf und dann werden wir irgendwann von Rockerbanden beherrscht oder wem auch immer. Das Gewaltmonopol muss beim Staat liegen, ganz einfach. Und da ist der Rechtsstaat ganz, ganz wesentlich, dass wir da nicht willkürlich diesem Gewaltmonopol ausgeliefert sind und plötzlich eingesperrt werden und gar nicht wissen, warum, nichts dagegen tun können. Das sind natürlich Kleinigkeiten, kann man sagen. Aber wenn selbst bei Politikern, die Parteien angehören, die durchaus demokratisch sind, wenn da schon durchschimmert ein mangelnder Respekt vor dem Rechtsstaat, halte ich das auch für gefährlich. Man kann genug auch auf der AfD und so weiter rumhauen, aber ab und zu kann man durchaus auch auf CDU und FDP und auch auf wahrscheinlich jede andere Partei klopfen, weil man muss da einfach aufpassen. Egal, wer es sagt, solche Dinge gehen nicht.
Der Begriff Rechtsstaat ist ja ganz interessant, gerade im Hinblick auf Ihre Figur, Gereon Rath, der als Polizist ein quasi Repräsentant des Rechtsstaats ist und als Exekutivmitglied das ausführen muss und dann in diesen Unrechtsstaat des Nationalsozialismus hineinwächst und da auch sich irgendwie positioniert, beziehungsweise auch vielleicht nicht ganz so positioniert. War das für Sie auch ein Ansinnen, den so zu zeigen, wie der versucht, sich in diesem eigentlich Unrechtsstaat ja durchzukommen irgendwie?
Das war es natürlich schon, wobei ich nicht genau wusste, wie das genau werden wird. Und er macht ja nicht alles richtig. Sie haben es ja angesprochen, Thema Rechtsstaat. Er ist jemand, für den ist Gerechtigkeit, seine eigene empfundene Gerechtigkeit, wichtiger als Recht. Und so handelt er auch schon zu Republikzeiten. Wenn er der Meinung ist, dass durch das herkömmliche Rechtssystem der Mensch, den er für den Täter hält, oder das vielleicht auch wirklich ist, dass dieser Mensch nicht genügend bestraft wird, vielleicht sogar freigesprochen wird, dann nimmt er die Dinge selbst in die Hand. Und das ist ganz klar, Selbstjustiz und zu verurteilen. Das muss ich vielleicht einfach mal so klar sagen, dass man mich jetzt nicht mit meinem Helden in einen Topf wirft. Nicht alles, was Gereon Rath denkt und macht, ist meine Meinung. Das ist, da lege ich da so wirklich großen Wert drauf. Ja, das kennzeichnet ihn allerdings als Figur. Und das macht er dann auch im Dritten Reich. Da kann man ja sagen, es ist ein Unrechtsstaat. Da ist es vielleicht sogar ganz okay, das so zu machen. Jein, würde ich da sagen, weil er macht es auf eine Art, also er macht es ja aus einem anderen Grund. Er macht es ja nicht, weil er sagt, okay, das Regime ist ein Unrechtsregime, ich muss jetzt in Widerstand treten und deswegen kann man dieses und jenes so und so machen, ist dann zu vertreten vor meinem Gewissen. So weit reflektiert er eigentlich gar nicht. Er macht einfach seinen Stiefel weiter, wie bisher auch. Wenn er der Meinung ist, irgendwas muss so und so geregelt werden, dann geht er dem Konflikt mit seinen Vorgesetzten aus dem Weg und macht es auf eigene Faust irgendwie. Und das geht eben bis hin zum Bestrafen. Im aktuellen Fall im Mardoch spinnt er sogar eine ganz fiese, gemeine Intrige. Das macht ihn auch nicht, in meinen Augen auch nicht unbedingt sympathischer. Er tut es, weil er seine Frau liebt, unter anderem auch tatsächlich. Also die Motivation ist durchaus ehrenhaft. Aber Charlie, seine Frau, die Juristin ist und dahinter kommt, was er da gemacht hat, verurteilt das gleichwohl. Sie sagt, das ist Selbstjustiz, was du da gemacht hast. Das geht nicht. Irgendwann sollte, finde ich, auch dann das Gewissen einsetzen. Da ist zum Beispiel Charlotte Ritter, oder inzwischen Rath, die hat ihn ja geheiratet, ganz anders gestrickt. Sie ist durchaus auch Patriotin, preußische Patriotin und auch durch das Vorbild ihres Vaters hat sie so ein Beamtenideal, das sie auch erfüllen will für ihr Vaterland, Mutterland, wie man es auch immer nennen will. Das klingt, das sind alles so altbackene Begriffe, aber für die Gesellschaft, für die Allgemeinheit da zu sein, aber schon mit dem Gewissen. Nicht einfach nur jawohl, jawohl, Befehle ausführen, auf die sich ja viele Leute dann berufen haben, dann nach dem Zweiten Weltkrieg. Ich habe ja nur Befehle ausgeführt. Das muss man schon mit seinem Gewissen auch dann vereinbaren. Also wirklich gewissenhaft für die Allgemeinheit da sein. Das ist das Ideal, was sie hat, was auch mal ein preußisches Ideal war, tatsächlich. Mhm. Und da ist Rath leider nicht so weit. Da ist er ein bisschen rheinischer und will sich da eben durchmogeln und aber er lernt es irgendwann. Er lernt immer mehr, dass das eben nicht geht, dass man nicht unpolitisch sein kann, weil die Zeiten lassen einen das nicht werden. Und ich glaube, keine Zeit lässt einen das wirklich werden, und wenn, ist es nur eingebildet, weil nichts zu tun, nicht zu wählen, was auch immer, sich um nicht zu Wort zu melden, ist auch ein politischer Akt, weil man einfach dann einfach die anderen machen lässt und dann nicht mehr viel mitzubestimmen hat, wie die Zukunft aussehen soll.
Die Charlotte Ritter ist eine ganz interessante Figur, um auch auf die Serie Babylon Berlin zu schauen und zu gucken, was da passiert ist zwischen ihren Romanen und der Serie selbst. Also in der Serie ist sie eine Typistin, die aus der bitterarmen Familie kommt. Die wohnen da mit 5, 6, 7 Leuten in einem kleinen Raum zusammen im Grunde. Das kommt im Roman so nicht vor. In der Serie verdient sie ihr Geld auch im Grunde durch Prostitution. Das kommt bei Ihnen eigentlich auch nicht vor. Hat sie diese Figur, die ja eigentlich eine sehr emanzipierte ist, in beiden, im Roman und in der Serie, aber hat sie das nicht auch ein kleines bisschen gestört oder geärgert, dass sie diese Emanzipation in der Serie auch dadurch gewinnt, dass sie ja auf eigenen Füßen steht, durch die Prostitution unter anderem. Also dass die Figur so in dem Sinne stark verändert wurde.
Ist ja zum Glück nicht der entscheidende Aspekt. Also das Wichtige ist für mich, ist, dass das Grundlegende stimmt bei beiden Figuren. Der Antrieb, die Charlotte Ritter der TV-Serie, kommt aus anderen Verhältnissen, hat viel mehr zu kämpfen. Also ich kann es jetzt auch nur so wiedergeben, wie ich glaube, was sich die Filmmacher dabei gedacht haben. Aber es hat durchaus auch dramaturgische Gründe. Einmal ist es durchaus nicht ganz unsinnlos, das Arbeiterelend wirklich, was damals herrschte und was oftmals auch vergessen wird, neben dem ganzen Glamour und der angeblich goldenen 20er, so golden waren die ja gar nicht. Dieses Elend zu zeigen und eine Hauptfigur zu binden, ist nicht verkehrt. Bei mir taucht das eher so auf. Man ermittelt da, aber da sind auch Figuren, die da, aber es ist eben nicht keine Hauptfiguren. Und sie hat eine ganze Menge mehr Probleme, mit denen sie sich rumschlagen muss. Das hat auch dramaturgische Gründe, würde ich mal glauben, weil in der TV-Serie war klar, sie ist von Anfang an die gleichberechtigte Heldin neben Gerion Rath. Das ist in meinen Romanen anders. Da ist sie im ersten Roman ja schon ein bisschen mehr als nur reines Love Interest. Das schon, aber ist es so, dass es wirklich bis zum dritten Band Goldstein braucht, bis sie auf Augenhöhe ist. Und das, so lange konnte die Fernsehserie nicht warten, das verstehe ich auch. Aber von ihrer Motivation her ist die Charlotte Ritter der Fernsehserie so ziemlich identisch mit meiner Charlie. Auch wenn meine Charlie niemals auf den Strich gehen würde, das tatsächlich ist der Fall. Aber auch Lisa Fries spielt die einfach grandios. Diese Mischung aus total tough und ich will es aber wissen, will die Freiheiten nutzen, die Republik mir bietet als Frau, will auch aus dem Elend raus und dennoch total zerbrechlich zu sein. Das ist ja so eine Frau und das teilt sie genau mit meiner Charlie auch. Die möchte man in den Arm nehmen, weil man sie beschützen möchte und gleichzeitig weiß man genau, die braucht es eigentlich nicht. Und das ist dieses Wechselspiel, das spielt Lisa Fries grandios. Deswegen passt das schon ganz gut. Und ich bin da auch nicht so klein-klein, was diese durchaus zahlreichen Änderungen auch angeht. Und auch Additionen sind es ja auch oftmals in der Fernsehserie, weil man ja einfach auch diesen einen Roman von 500 Seiten auf 12 Stunden, glaube ich, sind zum Strich, in 16 Folgen erzählt. Das ist ja auch eine Menge Holz. Das finde ich sogar durchaus spannend, was den dreien da so eingefallen ist. Weil die drei Regisseure, Tom Tykwer, Henk Handlüchten und Achim von Borries, sind ja auch die Drehbuchautoren gleichzeitig. Und das ist schon spannend zu sehen, was die da so auch angereichert haben und so. Und das Wichtigste, das habe ich Ihnen auch gesagt, ja, ihr habt alle Freiheiten, solange ihr dem Tenor der Geschichte, die ich da so in dieser Romanreihe angelegt habe, dann treu bleibt. Und das tun sie. Die Krimi-Geschichte ist zu Ende erzählt, am Ende mit Folge 16 letzten Endes. Und dann gibt das schon eine ziemlich runde Sache und ist auch gar nicht so weit weg von meinem Roman, finde ich. Erzählt dasselbe Lebensgefühl, vor allen Dingen, was mir ja ganz wichtig ist, dem Blick der Zeitgenossen, die nicht wissen, was die Zukunft bringt. Und das ist sehr, sehr gut gelungen und deswegen habe ich da keinen Grund, mich zu beschweren. Ganz im Gegenteil, ich bin da sehr dankbar, dass es in diesen Händen ist. Und ich brauchte auch eben solche Hände, in die ich das ganze Projekt vertrauensvoll geben konnte, weil ich mit meinem Projekt eben die Romane noch nicht fertig bin. Und das sehe ich auch als gesamtes Projekt. Es ist auch ein großer Roman in vielen verschiedenen Bänden, der aber irgendwann auch zu Ende sein soll. Und zwar im Jahr 38 ist mein selbstgesetztes Ziel, da möchte ich aufhören. Und da habe ich noch ein bisschen was vor mir.
Aber die Filmwelt selbst liegt Ihnen offensichtlich auch recht nahe. Sie haben es angesprochen, der zweite Band, Der stumme Tod, spielt im Übergang vom Stummfilm zum Tonfilm. Da ist also Film selbst ganz stark im Mittelpunkt. Aber Sie haben es auch selber mal erzählt, dass Filme am Anfang dieser Reihe standen. Road to Perdition und M, eine Stadt sucht einen Mörder. Also im Grunde ist diese Stadt auch aus dem Geist des Films entstanden.
Das kann man fast sagen. Ja, das war bei mir tatsächlich so, dass das war die Initialzündung. Diese Welt, habe ich von ihr auch geschildert, hat mich immer schon irgendwie fasziniert als Leser und so. Diese Welt der 20er, Anfang 30er Jahre. Ich wäre aber nie auf die Idee gekommen, da selber Geschichten erzählen zu wollen. Und das haben diese beiden Filme angestoßen. Road to Perdition spielt 1931 in Amerika, in der Gangsterwelt der amerikanischen. Ist aber ein Film ja von heute, ist jetzt auch schon 16 Jahre alt, glaube ich, inzwischen. Auch schon ein bisschen älter. Und M ist 31 gedreht, spielt 31 von Fritz Lang. Spielt in der Berliner Unterwelt, auch schon in den Ringvereinen. Gustav Gründgens als Ringvereinsvorsitzender und Sascha Schrenker, genau. Und ja, da ist mir klar geworden, diese beiden Welten, das war zur selben Zeit, was eigentlich Binsenweisheit ist, aber es sind beides Welten, die mich fasziniert haben. Dieser Berlin-Mythos der 20er, der neuen Sachlichkeitsjahre, aber auch der amerikanische Gangster-Mythos jener Epoche. Und das war der Grundgedanke erstmal, bevor der politische Aspekt hinzukam, diese beiden Welten mal zu vermischen, mal eine amerikanische Gangstergeschichte in Berlin zu erzählen. Das habe ich letzten Endes in dem Roman Goldstein dann auch gemacht.
Da kommt dann ein Amerikaner nach Berlin, ein amerikanischer Gangster.
Genau, selbst, ne? Genau. Und das ist ja auch grundsätzlich auch die Figur Marlowe ist ja sehr amerikanisch geprägt. Ist kein Ringvereinler. Er bedient sich zwar der Ringvereine, die in Berlin das Verbrechen organisiert haben, wie in New York oder Chicago die Mafia, nur eben auf Vereinsbasis mit Kassenwart und allem, was dazugehört. Und Marlowe ist halt sehr amerikanisch geschäftsmäßig denkende Gangsterfigur. Also ich bin Geschäftsmann. Also das, wie es auch El Capone von sich behauptet hat. Ich gebe den Leuten das, was sie wollen. Und wenn der Staat das verboten hat, okay, sie kriegen es trotzdem von mir. Das ist auch die Einstellung, die Johann Marlowe hat. Und so gesehen ist er da sehr modern amerikanisch. Ganz bewusst habe ich ihn auch so angelegt, dass er so ein bisschen da die hergekommenen Strukturen der Berliner Gangsterwelt so ein bisschen auch von der Denke her jedenfalls durchbricht.
Worüber wir jetzt noch nicht gesprochen haben, ist eigentlich Ihr Weg zu diesem Berufsbild Krimi-Autor beziehungsweise Krimis schreiben mit historischem Hintergrund. Sie haben gerade angedeutet, Sie kommen aus einer Arbeiterfamilie, sind im Rheinland groß geworden, in Wipperfürth, in der Lokalredaktion der Kölnischen Rundschau, oder was war das?
Genau, das war die Kölnische Rundschau. Da habe ich volontiert bei der Kölnischen Rundschau und bin dann tatsächlich wieder aufs Land geschickt worden. Ja. Das hätte ich mir so auch jetzt nicht... Also träumen lassen ist vielleicht das falsche Ausdruck. Ich hätte da überhaupt nicht mit gerechnet. Ich dachte, ich bin jetzt in Köln und dann werde ich irgendwo hoffentlich übernommen bei der Zeitung. Und Lokalredaktion war das Wahrscheinlichste. Und als man mir dann sagte, noch vor Ende des Volontariats, wo man immer schon Bibertopf, vielleicht habe ich, wenn ich übernommen irgendwann, mal gucken, wo es mich hin verschlägt, wurde mir angeboten, in diese Redaktion, in die Heimat zurückzugehen. Und da konnte ich natürlich nicht Nein sagen. Und meine Planung war jetzt nicht bewusst, so wieder zurückzugehen ins Bergische. Aber ich habe das dann tatsächlich, wie viele Jahre gemacht? Ich überlege gerade, ich glaube, ja doch, 8, 9 Jahre war ich dann da.
Ja.
Und bin dann aber irgendwann auch wieder zurück nach Köln. Habe aber während dieser Zeit in der Provinz auch angefangen.
Sie haben einen Heimatkrimi geschrieben.
Genau, nicht nur einen, sondern sogar drei insgesamt.
Okay.
Drei Regionalkrimis im Kölner Emmons Verlag. Heo Emmons ist ja eigentlich doch der Erfinder des Regionalkrimis. In den 80er Jahren hatte er schon die ersten Köln-Krimis. Und es war dann in den 90ern soweit, dass es auch den ersten bergischen Krimi gab. Und da habe ich dann auch eingehakt und mit meinem Freund Christian Schnalke, der inzwischen auch wieder einen Roman geschrieben hat, habe ich dann damals, also der ist der Drehbuchautor nachher geworden und schreibt aber auch gerne eben Romane, haben wir zusammen die ersten beiden bergischen Krimis geschrieben. Und das war so ein Hobby damals von mir. Kann man so sagen, also ein bisschen Ausgleich. Und dann habe ich dann den dritten habe ich dann auch alleine geschrieben, weil Christian für 2 Jahre in Tokio war. Da habe ich gedacht, guckst du mal, ob es auch alleine reinhaut, hat auch geklappt. Und es war in der Zeit immer so, nach dem Buch ist vor dem Buch, was mache ich denn als nächstes? Und das nächste Projekt nach diesem auch schon historischen dritten Roman, der im späten 18. Jahrhundert spielte, also zur Zeit der Französischen Revolution, war dann genau jene Idee, 30er Jahre, was ich eben so sagte, diese erste Initialzündung. Zuerst wollte ich ja nur einen Roman schreiben, dann merkte ich, da kannst du so viel erzählen, du musst mehrere machen. Wenn du mehrere machst, solltest du auch über 33 hinaus erzählen, um genau diesen politischen Aspekt. Und dann plötzlich war dann eine Idee da, wo ich selber Feuer und Flamme war für meine eigene Idee, was immer eine gute Voraussetzung ist, wenn man da entsprechend motiviert ist. Und da war mir klar, das kann ich nicht als Hobby machen. Und dann war die Entscheidung auch relativ schnell klar, ich will das aber machen und ich möchte mir nicht irgendwann vorwerfen lassen, diese Chance, also das nicht probiert zu haben, ganz einfach. Und das
Sie sind relativ lang dann mit diesem Stoff hausieren gegangen.
Ja, das stimmt.
Haben Sie da nicht zwischendurch gedacht, also Sie haben da keinen Verlag gefunden erstmal? Dachten Sie nicht zwischendurch dann mal, okay, es wird wohl doch nichts damit?
Ja, das habe ich ziemlich häufig gedacht, weil ich habe 1,5 Jahre, also nach Fertigstellung des Manuskriptes 1,5 Jahre war das auf Reisen. Ich hatte sehr schnell einen Agenten gefunden, einen sehr guten Agenten, Uwe Held, der leider verstorben ist, dem ich sehr, sehr viel zu verdanken habe, der mich auch motiviert hat, auch in der Zeit, wo es dann, und der auch die Idee genauso schön fand wie ich, das ist ja auch wichtig, der mich dann auch getröstet hat in diesen 1,5 Jahren. Das heißt ja nicht, diese Wartezeit heißt ja nicht von wegen, man kommt irgendwann einen Wartezettel von wegen, in 1,5 Jahren bist du dran. Das ist ja ganz anders. Man bekommt Absagen und Absagen und Absagen und denkt irgendwie, nee, man ist nie dran, man wird nie dran kommen, den Leuten gefällt das einfach nicht. Ich habe wohl doch eine Schnapsidee, es gefällt wohl doch nur mir, meinem Agenten und meiner Frau so ungefähr, sonst niemandem. diesen Gedanken hatte ich dann und habe auch schon, das war ja auch der Plan, ich probiere es mal, wenn es nicht klappt, kehre ich eben reumütig zurück in den Beruf. Das war dann auch der Versuch. War damals schwierig, ist glaube ich heute immer noch schwierig, da wieder eine Festanstellung zu bekommen und hatte auch da schon 2, 3 Absagen und dachte, oh Gott, das war vielleicht auch alles eine doofe Idee. Aber dann kam irgendwann der Anruf von Uwe eines Abends und sagte, ja, wir haben ein Angebot. Ja, und danach ging es dann aufwärts.
Und war Berlin für Sie auch so eine Art Sehnsuchtsort dann vielleicht auch in der Jugend schon? Also Berlin-West war ja eh nochmal ganz anders mythologisch aufgeladen, als es jetzt vielleicht heute ist. War das so ein Ort, an den Sie sich auch so ein bisschen hingewünscht haben?
Ja, also es war so, ich bin in den 80ern das erste Mal nach Berlin gekommen und weil Freunde von mir da hingezogen sind, auch schon erstmal ein Schulfreund, der ist zu seinem Vater gezogen, um dann auch hier Abi zu machen und dann ja auch zum Teil Bundeswehrflüchtlinge und so weiter, also was man so, also aus welchen Gründen man immer nach Berlin zieht. Ich hatte auf jeden Fall plötzlich da Anknüpfungspunkte und bin dann auch öfter hier hingefahren und habe von Kreuzberg aus dann Berlin entdeckt, also beide Berlins, Westen wie Osten eben auch, weil neben der Subkultur, die mich damals natürlich interessierte, auch damals war Party schon in Berlin nicht ganz unwichtig und dieses Biotop Westberlin, was ja auch sehr schräg war irgendwie, mich aber auch durch meine Kästner und die Bühnenlektüre auch die literarische Vergangenheit der Stadt auch schon interessiert und ich bin damals doch eigentlich jedes Mal, wenn ich in der Stadt war, auch in den Osten gefahren. Das war damals ja 20 Mark Eintritt ungefähr, also Zwangsumtausch, für die man aber auch sehr viel dann bekam. Also auch gerade Bücher, was für mich als Germanisten dann auch gar nicht so verkehrt war. Bin ich aber nicht nur zum Einkaufen drüber gefahren, sondern wirklich auf Spurensuche, dann so auf den Spuren von Franz Biberkopf und so weiter. Und habe auch eben auch mir Ostberlin angeschaut, auch bin zum Prenzlauer Berg rauf, um auch mir da so ein bisschen untersuchen nach der dortigen Subkultur, die ich aber nicht gefunden habe, weil ich habe wahrscheinlich da so ein bisschen, da hat man sich in der Kneipe jetzt mal geguckt, aber irgendwie da, wo jetzt die wirklichen Punkkonzerte abliefen, das habe ich als Wessi dann doch nicht mitbekommen und hat man den Wessi ja wahrscheinlich auch 3 Meilen angesehen, aber ich war auf jeden Fall sehr neugierig auf beide Teile der Stadt und das ist auch das Spannende. Berlin hat sich ja so verändert sich ja weiterhin laufend. Das ist sehr, sehr spannend, das mitzubekommen. Wobei ich glaube, dass keines der Jahre, die ich in Berlin erlebt habe, das Jahr 1990 toppen kann, weil da so viel im Umschwung war. Das war einfach grandios, was da passierte, also gerade auch im Osten passierte.
Jetzt haben Sie diese vielen Berlin-Bücher geschrieben. Berlin war eine Art Sehnsuchtsort, haben Sie gesagt, aber Sie leben weiterhin in Köln. Wollten Sie nicht den gleichen Fehler machen wie Gerion Rath, der sich ja doch auch immer wieder ins Rheinland zurücksehnt?
Ja, tut er ja eigentlich gar nicht mal so. Also da lebt ja sein Vater, da will er nicht wieder
hin. Okay, zu seinem Vater nicht, aber nee. Zu der Lebensart irgendwie schon.
Ja, die kann man aber auch durchaus in Berlin leben. Ich glaube, dass Köln und Berlin gar nicht so weit auseinander sind mentalitätsmäßig. Sind beides Proletenstädte, wo man gerade raus ist, nicht nur die Taxifahrer. Und hört sich auf Kölsch vielleicht noch ein bisschen netter an, wenn man da einen zwischen die Hörner bekommt. Aber die Art des gerade rausseins, des Schlagfertigseins ist durchaus verwandt. Auch im Ruhrgebiet durchaus vergleichbar. Alles so Regionen, wo ich mich ganz gut zu Hause fühle. Dass ich nicht in Berlin lebe, hat ganz viele private Gründe letzten Endes. Hat nichts damit zu tun, dass ich mir das überhaupt nicht vorstellen kann, in der Stadt zu leben. Und das wird auch vielleicht eines Tages mal der Fall sein.
Es gibt ja auch Fußballtrainer, die mit einer Mannschaft verwachsen sind, Schauspieler, die mit einer Rolle verwachsen sind. Können Sie sich vorstellen, da in was ganz anderes reinzuwachsen, reinzugehen, vielleicht eine moderne Serie zu schreiben oder sowas?
Ich weiß noch gar nicht. Ich habe ein paar Ideen in der Schublade, die ich erstmal einfach weiter füllen werde oder da aufbewahren werde, je nachdem, wenn weitere Ideen kommen, kommt das alles schön da rein. Ich habe noch ein paar Romane vor mir und das wird doch mindestens 6, 7 Jahre dauern, bis die Radreihe so durch ist.
Jetzt sind Sie im Jahr 35 angekommen, ja. 38 wollen Sie aufhören, also mindestens 2 oder 3.
2 oder 3, das werde ich entscheiden, wenn ich den nächsten Roman durch habe. Aber muss ich einfach mal schauen. Ich weiß nicht, was aus den Figuren genau wird und wie man da, das ist, ich mache es von Roman zu Roman, also maximal aber noch 3, also dass wir maximal 10 Romane haben werden. Und ja, wenn ich dann am Ende bin mit der Reihe, dann werde ich die Schublade aufmachen und einfach mal dann schauen, was mein Herz sagt. Was möchte ich denn dann schreiben von den Ideen, die ich habe? Und da sind auch Nicht-Krimi-Ideen dabei. Das, so viel kann ich durchaus verraten. Und ja, das kann ich aber im Moment einfach noch nicht sagen. Im Moment habe ich auch, da bin ich auch Preuße, auch wenn auch rein Preuße, aber ich bin schon der Meinung, da soweit, dass es meine Pflicht ist, auch meiner Leserschaft gegenüber, diese Reihe, auch mir selbst gegenüber, diese Reihe zu Ende zu führen und nicht dazwischendurch was anderes zu machen. Und dann Ja, dann können wir uns ja nochmal treffen. Dann weiß ich wahrscheinlich, was ich machen werde. Dann kann ich Ihnen das auch erzählen.
Wir probieren Geschichten an wie Kleider, heißt es bei Max Frisch. Und dieses Kleid Gerion Rath, Babylon Berlin, wie man es auch nennen will, passt Ihnen auf jeden Fall sehr gut. Vielen Dank für das Gespräch.